You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ich begrüße euch zu den Antifa News auf Radio Korax. Nach zwei Sonderausgaben in den letzten beiden Wochen heute wieder im gewohnten Format. Und da haben wir uns drei Themen vorgenommen. Wir beschäftigen uns einerseits mit der Umbenennung der Universität in Greifswald. Wir werfen einen Blick auf den Prozess gegen die rechtsterroristische Gruppe Old School Society. Und zuletzt werfen wir einen Blick auf Berlin und die Meldungen, die von dort in letzter Zeit immer wieder zu hören sind.
Ja, und wir schauen in die Geschichte und nach Greifswald. Warum, erklärt sich gleich. Der 1933, da verlieh Hermann Göring der Greifswalder Universität den Namen Ernst-Moritz-Arndt-Universität. Ernst-Moritz-Arndt, der war lange in Greifswald Professor, lebte von 1769 bis 1860, also vor weit über 200 Jahren. Seine Schriften sind schlicht und ergreifend nationalistisch und antisemitisch. Außerdem hetzte er gegen die Franzosen, war damit eine ideale Voraussetzung für die Indienstnahme durch die Deutschen in der Zeit ab 1933. Nun, warum erzähle ich das? Weil es vor knapp 10 Jahren eine Diskussion gab in Greifswald, ob man vielleicht diese Universität anders benennen könnte. Es gab eine Vollversammlung der Studierendenschaft 2009 und da hat eine ziemlich klare Mehrheit der Anwesenden gesagt, vielleicht sollte man diesen Namen doch ablegen. Dann hat der akademische Senat allerdings entschieden, wir bleiben bei dem Namen. Hat man einmal, behalten wir ihn einfach. Dann gab es eine erneute Entscheidung, die von Studierenden wieder eingebracht wurde, nun im Januar. Und da stimmten nun 2/3 des Senats dafür, dass diese Universität nicht mehr nach dem Antisemiten und Nationalisten Ernst Moritz Arndt benannt wird, der nicht ohne Grund von den Nationalsozialisten quasi eingeführt wird als Namensträger. Doch falsch. In Greifswald proben derzeit empörte Bürger den Aufstand gegen diese Namensänderung und da haben wir mal in Greifswald geschaut, wen gibt es da, wen kann man anrufen, der ein bisschen Ahnung hat, und das ist in dem Fall Jockel Schmidt, blockt und gibt uns auch mal Hinweise aus Greifswald. Und wir hören Jockel Schmidt über die Umbenennung der Greifswalder Universität und den, nennen wir es mal Protesten dagegen.
Das war sozusagen die dritte Welle der Arndt-Diskussion in Greifswald. Da wurde das so ein bisschen versprochen in der Entscheidung des Senats, dass eine kritische Auseinandersetzung mit Arndt stattfinden soll, die auch öffentlich passiert. Und ich glaube, wenn das geschehen wäre, dass das also auf der Webseite der Universität in exponierter Position dargestellt worden wäre, dass es vielleicht auch eine Forschungsstelle gegeben hätte zu Arndt, dass es vielleicht regelmäßige Kolloquien oder Vergleichbares gegeben hätte, hätten viele Gegner des Namenspatrons besser damit leben können als jetzt. So würde ich sagen, hat das die Uni verbummelt. Es gab schriftliche Dokumente, die in der Diskussion von 2010 entstanden sind. Die wurden auch veröffentlicht auf der Homepage der Universität, relativ gut versteckt, und das ist relativ wenig Material im Vergleich zu dem, was dort eigentlich versprochen wurde. Einerseits ist die Debatte in Greifswald, glaube ich, davon gekennzeichnet, dass viele Leute ihrer überdrüssig sind und keine Lust haben oder keine Kraft oder keine Geduld mehr haben, die schon so häufig ausgetauschten Argumente wieder miteinander auszutauschen, ohne näher darauf einzugehen. Andererseits hat man, glaube ich, das relativ versucht, geräuschlos zu machen. Es gab eine öffentliche Veranstaltung, die sich an die hochschulinterne Öffentlichkeit wandte, aber auch für die hochschulexterne Öffentlichkeit offen war, wo auch Bürger und Bürgerinnen zu Wort kommen konnten. Aber im Vergleich zu den vorherigen Debatten ist dort öffentlich relativ wenig geschehen. Das haben eigentlich auch dann andere Akteure verschlafen. Also wir haben ja eine Lokalzeitung, die hätte eigentlich schon Wochen vorher anfangen können, über bestimmte Dinge aufzuklären, Stichwort Hochschulautonomie zum Beispiel. Das ist alles ausgeblieben. Und dann war plötzlich am 18. Januar diese Entscheidung da und vor allem die Arndt-Befürworter waren in heller Aufregung. Und dann eskalierte die öffentliche Debatte. Also ganz wichtig ist, um diese Debatte zu verstehen, dass es sich nicht so ganz klar und einfach einordnen lässt, dass man sagen kann, wer für Arndt ist, ist rechts, wer gegen Arndt ist, ist links. Das Feld der Arndt-Befürworter, das reicht von Anhängern der Linken über Leute, die halt sehr lange in dieser Stadt leben und mit der Universität verbunden sind und politisch gar nicht sich offen klar positionieren, bis hin zu konservativen, rechtskonservativen Parteien und auch noch rechteren Akteuren. Diese Debatte ist wahnsinnig vergiftet. Augenfällig ist, dass kaum über Arndt gesprochen wird oder über Arndts Wirken und Werk, sondern vor allem über die Art, wie die Entscheidung zusammenkam und wer die Entscheidung fällt. Und hierbei werden so Muster reproduziert, die sich in Greifswald bei den vorherigen Ahndebatten zeigten, aber auch bei anderen kommunalpolitischen Debatten. Zum Beispiel gab es mal so ein relativ berühmtes Fahrradprojekt, eine diagonale Querung über eine große Kreuzung. Da tauchten ganz ähnliche Muster und Verunglimpflichungen auf. Und es ziehen sich dann so bestimmte Gräben durch die Stadt. Es sind intergenerative Gräben, also zwischen jungen und alten Menschen. Es sind Gräben zwischen hier Geborenen und Zugezogenen. Am schlimmsten, wenn die Leute aus den alten Bundesländern kamen. 2010 war so die Chiffre dafür Westprofessoren, zugezogene Westprofessoren und Studenten, die nur kurz auf der Durchreise sind und dann weggehen und sich irgendwo profilieren wollen. Das war so schlimm schon bei der dritten Debatte, also 2010, dass es daraufhin in dieser jährlich erschienenen Ausgabe von Wilhelm Heidmeiers Deutsche Zustände auch einen Artikel gab über Greifswald. Ich glaube, der war überschrieben auch mit Westprofessoren, Politkasper und irgendwas noch in dieser Art. Das wurde eigentlich beim vierten Anlauf jetzt noch übersteigert. Also gerade in den ersten Tagen äußerten sich viele Einheimische, die jetzt nicht klar einem politischen Spektrum zuzuordnen sind, in Form wie, man sollte sie teeren und federn, man soll die Studenten verjagen, die Studenten sind hier, um zu studieren und sollen sich nicht irgendwie in die Belange der Stadt einmischen. So, dass wir hier eigentlich so eine Art Unwillkommenskultur an den Tag gelegt haben. Wir, und damit wir als Greifswalder Bevölkerung, ich bin auch aus Greifswald, und eigentlich brauchen wir das nicht, sondern eine Kultur des Ankommens.
Ja, ein Einblick in die ostdeutsche Provinz Greifswald von Jockel Schmidt in dem Fall, der genau darüber schreibt, was er gerade auch besprochen hat. 1933 wurde die Universität nicht ganz ohne Grund in Greifswald Ernst-Moritz-Arndt-Universität genannt. Ernst Moritz Arndt, Nationalist, Antisemit. Nun gibt es in der Universität seit Jahren Bestrebungen, dass man die Universität vielleicht doch anders nennt. Hat man jetzt erreicht? Doch nein, in Greifswald proben die empörten Bürger den Aufstand gegen die Namensänderung. Hintergrund haben wir gerade von Jockel Schmidt gehört.
Im Jahr 2015 ist sie hochgenommen worden, die Old School Society, kurz OSS, eine rechtsterroristische Gruppierung, die wohl diverse Anschläge geplant hat auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Moschees, auf Kirchen, auf Kindergärten, auf Behindertenheime und so weiter. Seit Frühling letzten Jahres läuft in München der Prozess gegen 4 Angeklagte, die Mitglieder der OSS gewesen sind. Dieser Prozess geht mittlerweile seinem Ende entgegen. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat bereits ihre Plädoyers vorgetragen. Der Journalist Sebastian Lipp mit einer Einschätzung zum Stand und zum Hintergrund dieses Prozesses.
Also der aktuelle Stand ist, dass der Prozess eben so gut wie beendet ist. Die Bundesanwaltschaft und der Großteil der Verteidiger hat bereits plädiert. Und beim nächsten Mal sind die Verteidiger von Ogedeck an der Reihe und am 15.03. wird das Urteil erwartet. Die Beweisaufnahme hat gezeigt, dass die 4 Angeklagten die OSS gegründet und gemeinsam geleitet haben als OSS-Geheimrat und sich darüber mit dem Telegram-Messenger ausgetauscht haben, zum Beispiel politische Gegner anzugreifen oder einen Anschlag auf den Kölner Dom zu begehen, um das dann Ausländern in die Schuhe zu schieben, um damit dann wiederum die Stimmung gegen Ausländer in der Bevölkerung anzuheizen. Konkreter ist das Ganze dann geworden bei einem Telefonat zwischen 2 der Angeklagten, nachdem einer von denen bereits Pyrotechnik besorgt hatte im Ausland. Da ging es darum, ob man nicht daraus Nagelbomben bauen kann, ob man die mit den Nägeln ummanteln kann, um das Ganze dann in eine geflüchtete Unterkunft reinzuwerfen, fanden die Dufte und haben sich dann mehr oder weniger dazu verabredet. Darauf hat dann, weil das Gespräch sowie der Telegram-Chat überwacht wurde, das Bundeskriminalamt zugeschlagen und die Gruppe mit einer bundesweiten Razzia eben zerschlagen.
Dabei hat sich im Prozess gegen die Old School Society gerade eine Änderung ergeben. Kurz vor ihrem Plädoyer hat die Bundesanwaltschaft in der letzten Woche vorgeschlagen, die Anklage wegen konkreter Anschlagsplanungen zurückzunehmen und dem Gerichtsverfahren einen anderen Schwerpunkt zu geben.
Da meinte die Bundesanwaltschaft, ob man nicht den Vorwurf der konkreten Vorbereitung von einem Sprengstoffanschlag und die dazugehörige illegale Besorgung von Pyrotechnik einstellen kann. Das Gericht ist dem dann gefolgt und hat das so begründet, dass wenn sie die OSS-Mitglieder verurteilen würde wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung, dass dann die Verurteilung wegen der konkreten Vorbereitung von dem Sprengstoffanschlag nicht mehr sehr ins Gewicht fallen würde, was das Strafmaß angeht, und hat dann über die Begründung eben das eingestellt, haben dann aber gleichzeitig natürlich auch mit der Begründung deutlich gemacht, dass sie schon in Richtung einer Verurteilung wegen einer terroristischen Vereinigung tendieren.
In der letzten Woche hat insbesondere die Strategie der Verteidigung im OSS-Prozess für Schlagzeilen gesorgt. Die versucht dem Gericht nun klarzumachen, dass die OSS-Mitglieder zu dumm gewesen seien, um überhaupt ordentlich einen Anschlag planen zu können.
Also die gehen sogar so weit, dass sie teils Freisprüche fordern in ihren Plädoyers für die Angeklagten. Und dafür zeichnen sie das Bild von ihren Mandanten als Neonazis, die zugleich eine besonders gescheiterte Existenz darstellen, womit sie sicherlich auch recht haben. Und die hätten die USS irgendwie auf der Suche nach Anerkennung gegründet und wollten einen auf dicke Hose machen, sind aber im Prinzip ganz kleine Lichter. Das ist so sicherlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Sie haben ja bewiesen, dass sie weder den Organisationsgrad noch die Fähigkeit zu wirklich konspirativem Agieren haben. Trotzdem kann ich mir durchaus aber vorstellen, dass sie, wenn man sie gelassen hätte, trotzdem zugeschlagen hätten und beispielsweise diese Nagelbombe in der geflüchteten Unterkunft geworfen hätten oder sonst irgendwas gemacht hätten. Davon unabhängig kann man aber auch der Verteidigung durchaus recht geben, wenn sie sagt, man hätte die Gruppe auch schon längst viel früher zerschlagen können und da präventiv vorgehen können mit der Polizei, bevor die sich so weit aufgestachelt hatten, dass sie zu Vorbereitungen übergegangen sind, dann hätte man sich das Problem gleich viel früher vom Hals schaffen können.
Während des bisherigen Prozessverlaufes ist auch eines klar geworden: Die jetzt im Münchner Prozess vier Angeklagten sind nicht die einzigen gewesen, die unter dem Dach der Old School Society Anschläge geplant haben. Stellt sich die Frage, was die übrigen USS-Mitglieder zu erwarten haben.
Sind einige von den ehemaligen Kameraden als Zeugen aufgetreten bisher. Die meisten haben aber entweder versucht, mehr schlecht als recht rauszureden und die Angeklagten zu entlasten. Einige andere versuchen aber auch, sich selber nicht zu belasten und verweigern die Aussage, wofür sie auch teilweise ziemlich guten Grund haben. Es gibt nämlich da noch ein weiteres Verfahren. Die Bundesanwaltschaft hat da eins abgetrennt. Gegen sechs weitere Beschuldigte wird dann noch ermittelt und die warten wohl gerade noch ab, wie dieses Verfahren ausgeht, um sich dann den anderen sechs Beschuldigten zu widmen. Was die dann allerdings zu befürchten haben, steht noch in den Sternen, das wird sich zeigen. Für die aktuell Angeklagten fordert die Bundesanwaltschaft zwischen 4,5 und 7 Jahren Knast.
Als die Old School Society im letzten Jahr ausgehoben worden ist, da haben die Behörden besonderen Eifer gezeigt. Es ging wohl darum, auch der Öffentlichkeit zu signalisieren, Polizei und Verfassungsschutz sind gar nicht so schlimm und blöd, wie es sich im NSU-Prozess gezeigt hatte. Dementsprechend war hier anfangs der Versuch zu erkennen, die Old School Society zu einem zweiten NSU zu stilisieren. Im Laufe des Prozesses hat sich gezeigt, die USS hatte einen wesentlich geringeren Organisierungsgrad als der NSU. Was sich dafür aber gezeigt hat, rechtsterroristische Gedanken sind in der durchschnittlichen Neonazi-Szene ganz normal. Es gehört zu dieser Szene, dass in ihr über Anschläge nachgedacht wird, dass solche Anschläge geplant werden, durchgeführt werden und dass auch der Tod von Menschen in Kauf genommen wird. Und für solche Gedanken braucht es gar nicht unbedingt eine Struktur, die einem NSU entsprechen würde. Nächste Woche Donnerstag wird der Prozess gegen die Old School Society fortgesetzt. Da wird die Verteidigung ihre Plädoyers vortragen. Stellt sich die Frage, was dann für ein Urteil zu erwarten ist.
Es ist schon davon auszugehen, dass das Gericht verurteilen wird. Das ist ja auch relativ deutlich geworden an der Begründung zu dem Beschluss, dass die konkrete Vorbereitung von einem Sprengstoffanschlag eingestellt wird. Wenn auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht die Verteidiger plädiert haben, gehe ich schon davon aus, dass es dazu kommen wird. Allerdings deutlich milder, als die Bundesanwaltschaft fordert.
Im letzten Jahr hat es bundesweit eine Zunahme von rassistischen und rechtsextremen Übergriffen und Anschlägen gegeben, und das auch in Berlin. Auch wenn es länger kaum im öffentlichen Bewusstsein gewesen ist, Berlin hat ein enormes Neonazi-Problem. Auch in Berlin ist neonazistische Gewalt Teil des Alltags. Das trifft zum einen zu auf Problembezirke wie etwa Marzahn-Hellersdorf. Dort gibt es immer wieder Übergriffe, insbesondere auf Menschen nicht deutscher Herkunft. Im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise gab es auch in Marzahn-Hellersdorf immer wieder rassistische Versammlungen und Kundgebungen. Ein Neonazi-Problem gibt es aber auch in Vierteln Berlins, von denen man das eher nicht erwarten würde, so etwa auch in Berlin-Neukölln, einem Viertel, das migrantisch geprägt ist und in dem es viele linke und alternative Projekte und Kneipen gibt. Seit Herbst letzten Jahres findet in Neukölln eine nicht abreißende Anschlagserie statt. Immer wieder gibt es Anschläge, die sich einerseits gegen linke Läden richten, andererseits gegen Einzelpersonen, die sich gegen rechts engagieren. So hat es etwa das linke Café Cafetisch erwischt oder mehrere Buchläden, die sich zusammengeschlossen hatten in der Kampagne Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus. Die Anschläge haben sich auch gegen Politikerinnen gerichtet, die zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützen oder sich selbst öffentlich gegen Rechtsextremismus äußern. Ähnliche Anschläge hat es im Februar auch im Wedding gegeben. Als wir in der letzten Woche beim Pi-Radio-Verbund in Berlin zu Besuch gewesen sind, da haben wir uns auch mit der Berliner Opferberatung Reach Out getroffen. Wir haben sie auch nach der Anschlagsserie in Neukölln und Wedding gefragt.
Um welche Neonazi-Zusammenhänge es da genau geht, ist noch ein bisschen unklar im Moment, dass es eine organisierte Szene sein muss. Davon gehen wir aus. Wir sind natürlich auch gut vernetzt in Neukölln, auch gut vernetzt mit der mobilen Beratung, die da eben auch im Bezirk präsent ist. Und ja, das war heftig seit Ende letzten Jahres, aber heftig im Hinblick darauf, dass es so, also sehr geplant und sehr massiv in einer kurzen Zeit gerade auch Brandanschläge stattgefunden haben, Brandstiftungen. Und es waren ja auch Autos von Aktivistinnen, die in Brand gesteckt wurden. Aber es richteten sich schon auch Angriffe gegen Wohnungen von Aktivistinnen oder auch von vermeintlichen Aktivistinnen. Also das ist schon heftig und wir finden das immer besonders heftig und ich glaube die Betroffenen schon auch, wenn das dann so in den privaten Nahraum kommt. Das ist schon auch extrem bedrohlich, wenn es so gar keine Rückzugsmöglichkeiten mehr gibt. Das Problem an sich, was da jetzt so offen und öffentlich wird, dazu kommen ja auch noch Brandanschläge auf Wohnhäuser, Brandstiftungen, wo wir noch gar nicht wissen, was ist da eigentlich der Hintergrund, tatsächlich nicht. Aber man schon auch befürchten muss, dass es da auch einen Zusammenhang geben könnte, wir wissen es nicht. Aber solche Konzentrationen hat es in den letzten Jahren immer mal wieder gegeben in Neukölln. Aber auch darüber hinaus, dass man den Eindruck hatte, da passieren plötzlich Dinge geplant, abgesprochen, zeitgleich, manchmal sogar zur gleichen Uhrzeit in einer Nacht gegen linke Läden, gegen Büros von Straßenzeitungen und so weiter und so fort. Das gab es schon mal vor einigen Jahren. Und ja, offensichtlich gibt es in Neukölln eine aktive, sehr aggressive Neonazi-Szene, davon würde ich ausgehen, die ausspäht, die Einzelpersonen ausspäht, verfolgt. Vor einigen Jahren gab es noch die Seite von NW Berlin, wo ja auch Personen geoutet wurden. Und offensichtlich im Augenblick ist es sehr bedrohlich für die Betroffenen, ja.
Soweit eine Sprecherin der Berliner Opferberatung Reach Out zur neonazistischen Anschlagsserie in Neukölln und Wedding. Wer sich näher zu diesen Anschlägen informieren möchte, einige Rechercheergebnisse dazu sind auf Indymedia-Links unten veröffentlicht worden, und zwar unter der Überschrift Nazi-Angriffe in Neukölln und Wedding, alte Kader, neue Attacken. Das als Lesetipp von uns. Ansonsten senden wir solidarische Grüße nach Berlin und wünschen den Leuten dort Entschlossenheit und Mut bei der Organisierung des antifaschistischen Selbstschutzes. Der ist offensichtlich überall notwendig. Das war's schon wieder mit den Antifa-News. Die Antifa-News könnt ihr hören an jedem Donnerstag in den drei Tagsüber-Magazinen von Radio Korax, morgens und mittags dann jeweils auch beim Pi-Radio-Verbund in Berlin und Potsdam. Nachzuhören ist das Ganze wie immer auch auf der Homepage von Radio Korax, radiokorax.de.